Das Thema des vierten Abends heute ist Aversion und spiegelgleiches Gewahrsein. Das ist auch das Handout, was ihr jetzt vor euch habt. Und bei diesem dritten Thema, beim ersten Abend, im Februar war das, glaube ich, im Februar, ging es eigentlich noch nicht so sehr um das Jahresthema selbst. Das war so wie eine kurze Übersicht nur dazu. Damals hatten wir uns befasst mit dem immer wieder wichtigen Thema, wie, wenn uns das ein Anliegen ist und wenn uns das gut tut, wie gelingt es uns trotz Ablenkung im Alltag, wir können ja so viel anderes machen, wie gelingt es uns, an einer Achtsamkeitspraxis zu bleiben. Das war der erste Abend. Da ging es also noch nicht so sehr um das Jahresthema selbst. Ich habe nur ganz kurz einen Ausblick dazu gegeben. Und das Jahresthema ist ja hier an diesem einfachen Modell dargestellt. Wir haben uns im letzten Abend haben wir uns mit diesem Zentrum hier befasst, mit Unwissen und mangelndem Gewahrsein. Das war das Thema des letzten Abends. Und ich habe am letzten Abend auch ausgeführt, dass Unwissen oder mangelndes Gewahrsein wirklich im Zentrum eigentlich von dieses ganze Thema steht wirklich im Zentrum von buddhistischer Geistesschulung. Frage, was ist Wissen, was ist Unwissen und was sind die Auswirkungen der beiden, wenn Wissen da ist und wenn eben, und das ist eigentlich der häufige Zustand, in dem wir uns befinden, eine Art Unwissen, Dumpfheit befinden. Wie wirkt sich das aus? Und in dieser Darstellung von diesem Modell hier geht es eigentlich so um zwei extreme Situationen, die wir sehr gut kennen, meine ich. Also ich kenne sie sehr gut aus meinem eigenen Erfahrung. Die sind beim letzten Abend auf dem Handout vom zweiten Abend hier so links, rechts, wenn man es vor sich hat, dargestellt. Im roten Kasten mit 4 Sätzen, 5 Sätzen und im unteren blauen Kasten mit 5 Sätzen. Wir haben uns das letzte Mal auch und das vorletzte Mal mit diesen Sätzen befasst. Die im roten Feld, die beschreiben ein Erleben, das wir als nicht wahnsinnig zufriedenstellend bezeichnen würden. Da fühlen wir uns nicht wirklich wohl, wenn wir diese Sätze lesen. Und doch, wenn wir ehrlich sind, bewegen wir uns häufig in so ähnlichen Gefilden. Uns geht es häufig so. Vielleicht nicht ganz so extrem, wie es hier steht, aber doch, ich glaube, kennen wir diese Situationen, dieses Erleben, das da beschrieben wird. Und gleichzeitig, und es gibt aber ein anderes Spektrum von Erlebensmöglichkeit, von innerem Erleben, von äußerem Erleben, das wäre das in diesen blauen Feldern beschriebene. Und diese beiden so Extremvarianten, die beschreiben jetzt im Text das, was wir hier auf dieser Achse, an dem jetzt diese drei Sachen hier wie aufgepinnt sind, beschreiben euch dieses Extrem. Von rot, ganz rot, so in einem Übergang, wo es langsam bläulich durchschimmert, bis dann ganz unten, wo es blau ist. Und das soll so symbolisieren, diese zwei jetzt als extrem beschriebene Erlebensvarianten, Szenarien, Erlebniswelten, da gibt es auch Übergänge, es ist nicht einfach schwarz und weiß oder hier jetzt rot und blau, sondern da gibt es Übergänge, die erleben wir auch in unserem eigenen Erleben. Das Ziel eigentlich von Achtsamkeitspraxis, von dieser buddhistischen Praxis, über die ich hier immer wieder spreche, aber auch von MBSR jetzt, wo es nicht so sehr um buddhistische Belehrung geht, geht es eigentlich darum, von diesen eher belastenden, nicht so wohlfühlenden inneren Erfahrungswelten eigentlich zunehmend in eine Erfahrungswelt zu finden, wo die blauen Elemente, diese blauen Sätze dominieren. Das ist eigentlich das Ziel. Und um das geht es schlussendlich in, in der Dharma-Lehre, also in der buddhistischen Belehrung, da geht es darum, wie kann ich dieses Erleben, das immer in meinem Geist stattfindet, nirgendwo anders, unser ganzes Erleben findet nur in Anführungszeichen unserem Geist statt. Wir sind in Verbindung mit einem wahrscheinlichen Außen, aber wie wir reagieren, was es mit uns macht, das ist eigentlich nur pure Erfahrung bei uns im Geist. Und es geht darum, wie kann ich mit meinem eigenen Geist wissen, was passiert da, wie kann ich da gut drauf einwirken, auf meine eigene Erfahrung, sodass es mir möglich wird, von einem, sagen wir jetzt, roten Bereich zunehmend in einen blauen Bereich zu finden. Und das geht es eigentlich. Und um das geht es schlussendlich auch in diesem Buch Buddhistische Psychologie. Es gibt einen Satz in einem Kapitel, es geht eigentlich nur darum, diese unheilsamen Emotionen und inneren Zustände durch heilsamere zu ersetzen. Und das ist eigentlich das Ziel. Und beim letzten Mal haben wir uns eben um das Zentrum gekümmert, sind wir darauf eingegangen, in einer längeren Vortrag, ging etwas über eine Stunde. Da haben wir uns mit diesem Zentrum Unwissen beschäftigt. Und ich kann mich jetzt nicht nochmal alles da aufwickeln, was wir oder nochmal aufnehmen, was wir damals gesagt haben. Das Unwissen ist zentral deshalb, weil, das ist so die Kernaussage, könnte man vielleicht sagen, ich kann, und das uns sofort zugänglich, ich kann nur etwas ändern, wenn ich weiß, was passiert. Wenn ich ein Bewusstsein darüber habe, was ist überhaupt das Problem. Das Beispiel, was häufig genutzt wird, habe ich letztes Mal auch erwähnt, wenn wir Arzt wären oder Ärztin oder wir wollen uns selber verarzten, wir fühlen uns gerade nicht so wohl, wir wissen nicht genau, um was es eigentlich geht, damit wir uns wirklich selber helfen können oder anderen, müssen wir wissen, was ist das Problem, soweit wir es überhaupt erfassen können. Der Arzt, die Ärztin, muss für eine gute Behandlung irgendwie zu einer Diagnose kommen. Das ist nicht immer ganz einfach, aber das ist der erste Schritt. Jemand kommt mit irgendwelchen unklaren Symptomen, hat starke Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Schwindel, was auch immer. Der Arzt, die Ärztin muss herausfinden, ja, was könnten die Ursachen sein? Also um was geht es überhaupt und was könnten die Ursachen sein? Und um das geht es hier auch. Also wir müssen uns bewusst sein, damit, woher kommen überhaupt diese unheilsamen Emotionen? Was ist eigentlich der Kern, auf was beruht das? Und das ist damit gemeint mit Wissen. Es geht um eine erste Diagnose. Ah, das habe ich. In mir ist zum Beispiel Wut, da ist Aversion, oder ich fühle mich überhebt, ich fühle mich getrennt von anderen, oder ich fühle mich verbunden, ich fühle mich wohl. Also was ist gerade da? Und dann die Ursachen dahinter zu erforschen. Beim Unwissen, da ist im Zentrum steht eigentlich ein Unbewusstsein, ein nicht sich bewusst werden, dass wir, ob jetzt im heilsamen Handeln oder im unheilsamen, in Verhaltensmustern wie gefangen sind, die sich immer und immer wiederholen. Das ist das Erste, ich muss mir das einfach mal bewusst werden, was passiert eigentlich. Ich habe vielleicht in meiner Partnerschaft, in meiner Familie, in meinem Kollegenkreis, spielen sich immer wieder ähnliche Erlebensverhaltensmuster ab. Immer an Weihnachten passiert das und das, immer wenn das und das zu Hause passiert, verhalte ich mich so. Wir haben immer so ähnliche Verhaltensmuster, die wir uns immer wieder verwickeln. Und die müssen uns zuerst einmal bewusst werden und dann geht es darum herauszufinden, wie kam es zu diesen Verhaltensmustern, was sind die tiefer liegenden Ursachen und dann, wenn ich die Ursachen erkenne, diese Ursachen aufzulösen. Beim Unwissen sage ich jetzt einfach nochmal als Satz, wenn ihr das nicht euch angehört habt, dann müsst ihr es vielleicht oder nochmal nachlesen. Beim Unwissen geht es eigentlich darum in der Tiefe, dass ich verkenne, wie die Wirklichkeit, in der ich lebe und ich selber gehöre dazu, wie die wirklich ist. Sie ist nämlich im Kern nicht fix, nicht stabil, sondern, wenn ich das ganz genau betrachte, nicht nur intellektuell bedenke, sondern es auch wirklich versuche, in der Meditation zu erfahren, sie ist völlig fluid, sie ist völlig permanent im Wandel begriffen, alles. Das verkennen wir häufig in unserem alltäglichen Erleben. Wir stabilisieren Sachen, wir wollen nicht, dass sie so fluid sind. Wir wehren uns gegen Vergänglichkeit und auch dagegen Veränderlichkeit. Und aus dem heraus, aus diesen, mit einer, wir verhalten uns, als wäre die Welt stabil und wir selber auch. Sie ist es aber nicht. Und das ist ein wenig so, als würde ich, obwohl Rechtsverkehr ist, immer auf der linken Seite fahren. Ich verhalte mich auf eine Art und Weise, die den Spielregeln der Wirklichkeit, wenn ich sie wirklich bedenke und mir wirklich das klar anschaue, die dem nicht entspricht. Und sage, wenn ich hier, obwohl Rechtsverkehr ist, links fahren würde, kommt es unweigerlich zu einem Unfall oder zu zumindest gefährlichen Situationen. Zumindest werde ich sicher nicht glücklich begrüßt von anderen Fahrradfahrern und Autofahrern, sondern es gibt Reibereien, es gibt Stress, es gibt Ärger. Es gibt vielleicht sogar einen Unfall. Und das hat das ähnliche Bild. Wenn ich mit einer Wirklichkeitsvorstellung unterwegs bin, die der Wirklichkeit nicht entspricht, eben ich im Unwissen, dass jetzt hier Rechtsverkehr ist, fahre ich links oder umgekehrt in England, dann entstehen Probleme. Das ist mit Unwissen gemeint. Und was das Unwissen alles umfasst und im Tieferen, um was es da im Tieferen geht, das habe ich versucht, zumindest so gut es geht, in einer Stunde das letzte Mal auszuführen. Ich habe damals aber auch gesagt, dass das Unwissen ist nicht nur hier im Zentrum, sondern das Unwissen ist wie die Basis von all diesen unheilsamen Emotionen. Und das heißt eben, wir werden immer wieder über diese unheilsamen Emotionen, wie auch dann die unterschiedlichen Gewahrseinsaspekte, werden immer wieder auch mit Unwissen zu tun haben. Wir kommen immer wieder auf dieses Thema zurück. Weil so die Kernemotion oder die grundunheilsame Emotion, obwohl wir das gar nicht als Emotion vielleicht bezeichnen würden, würden wir nicht sagen, Unwissen sei eine Emotion. Aus diesem Unwissen speist sich alles andere. Es speist sich Leid und aus Wissen, respektive adäquaten inneren Eingestelltheit zu dem, wie es ist, resultiert Befreiung und im Flow sein mit dem, was ist. Das ist eigentlich der Kern. Jetzt heute Abend geht es um diesen ersten Aspekt jetzt, Wut, Hass, Aversion. Und dem entspricht im tieferen Bereich dann spiegelgleiches Gewahrsein. Es geht heute, wir gehen da jetzt praktisch dann uhrzeigerförmig, gehen wir dann hier ringsum, auch an den nächsten Abenden. Letzten Abend waren wir im Zentrum, jetzt kommen wir an dem ersten blauen Feld, Aversion, Hass und als Bonton dazu spiegelgleiches Gewahrsein. Ihr habt das auch auf eurem Handout vom heutigen Abend. Ich habe da nochmal einfach diese Teilsätze, die diese beiden jetzt so emotionalen Zustände versuchen zu beschreiben, euch nochmal aufgeschrieben. Wut, Hass und Aversion, da steht im roten Feld daneben, erleben, das sich gegen das Erlebte auflehnt. Und im blauen Feld darunter, das spiegelgleiche Gewahrsein, erleben, in dem sich fließend und geschmeidig der endlose Tanz der Phänomene entfaltet. Das sind so wie die beiden Extremvarianten, praktisch ganz oben rot und ganz unten blau. Nun ist vielleicht die erste Frage, und das habe ich euch hier auch als Zitat gleich darunter aufgeschrieben, um was geht es eigentlich bei Wut? Woher kommt eigentlich Wut? Und wir können uns vielleicht, bevor wir den Satz lesen, und wenn ihr euch jetzt auch an die Situation, die wir vorher so in dieser Kontemplation uns in Erinnerung ruften, Wut, wie habe ich mich da gefühlt? Was ist eigentlich im Kern? Warum war ich eigentlich wirklich wütend? Was ist da die tiefere Ursache dafür? Und neben all dem, was wir uns vielleicht erinnert haben, was dazu beigetragen hat, wenn wir dann tiefsten darüber nachdenken, dann war es eigentlich so, das war zum Beispiel bei dem, wo ich daran dachte, eine Situation, in der, Mathis wird da lachen, der kennt diese Situation, eine Situation, in der unser junger Hund nicht das machte, was ich wollte. Er folgte nicht. Er kam nicht, als ich ihn rief, sondern er lief im Gegenteil davon. Das war die Situation, an die ich mich erinnerte. Ja, und was ist da der Kern? Warum war ich da wütend? Oder warum wart ihr bei eurer Situation wütend? Eigentlich, vermutlich war es bei euch auch so, oder ihr müsst es dann sagen, bei mir war es anders. Eigentlich wollte ich etwas oder erwartete etwas, und das, was geschehen ist, war nicht so, wie ich es wollte oder erwartet hätte. Bei mir war es so. Ich wollte, dass der Hund kommt. Er kam auch zuvor, aber jetzt dann eben nicht, als es darum ging, den wieder in den Velo-Anhänger zu verladen und mit ihm weiterzufahren. Da kam er dann nicht, weil er das merkte. Der wusste, wenn es im Fahrradanhänger geht, dann geht es nach Hause, dann ist der Spaziergang zu Ende. Und da kam er nicht. Und ich wollte, dass er kam. War es bei euch auch? War es eine Diskrepanz von dem, was ihr wolltet und von dem, was geschah? Oder von dem, was ihr erwartet habt, was der andere vielleicht tut? Oder wie ihr hättet sein sollen? War, glaube ich, bei euch mal bei allen so, oder?
Ja. Genau.
Ja? Okay. Also, vielleicht jetzt haben wir hier diesen Satz, der nimmt das eigentlich auf und bringt es auf den Punkt. Wut ist die Entrüstung darüber, dass die Dinge, ich habe das in Klammern ergänzt, wir, die Umwelt, die anderen etc. nicht so sind, wie wir sie haben wollen. Wenn wir mit den Ansichten darüber, wie die Welt zu sein hat, persönlich identifiziert sind, mir ist es wichtig, dass ich einen Hund habe, der folgt. Ich finde es unmöglich, wenn bei mir oder bei anderen Leuten, die haben einen Hund und der läuft kreuz und quer über die Straße und kommt nicht und noch schlimmer geht zu anderen Hunden, vielleicht macht denen sogar was. Das finde ich unglaublich mühsam. Die einen Hund haben, Claudine kann das beurteilen, die hat auch einen Hund. Das ist wirklich mühsam, wenn man so einen Hund hat. Also das finde ich unmögliche Situation. Also das ist meine Identifikation mit mir selber. Ich habe das Bild, ich möchte einen Hund haben, das ist meine Erwartung an ich, der mir folgt. Nicht sklavisch, aber ich möchte, dass er gut folgt. Und ich habe die Erwartung an mir selber, ich möchte, dass ein Hund, das ist meine Erwartung, ich möchte einen Hund so erziehen, dass er das tut. Und wenn er das nicht, ich identifiziere mich dem, ich bin ein Hundehalter, der einen Hund hat, der folgt. Das ist mein Bild auch von mir selber. So möchte ich gerne sein. Und der Hund hat mir bewiesen, dass es dem nicht so ist. Meine Identifikation mit dem inneren Bild, was ich haben möchte, gut, er ist noch jung, aber nichtsdestotrotz, der hat dem Bild nicht entsprochen und hat mir gezeigt, dass mein Bild von mir hier auch nicht der Wirklichkeit entspricht. Ich war mit dem identifiziert. Wenn wir mit den Ansichten darüber, wie die Welt zu sein hat oder wie ich zu sein habe, wie der Hund zu sein hat, mein Hund zu sein hat, persönlich identifiziert sind, wird jede Abweichung von der gewünschten Norm als persönlicher Affront genommen. Es ist ein Angriff auf uns selbst, auf das, was uns wichtig ist, auf das, wie wir sein wollen, wie die anderen sein sollen, mit dem, wie die Welt zu sein hat. Und deshalb ist Wut ist das Aufbäumen dagegen, wie die Welt ist. Das ist eigentlich der Kern. Wenn wir Wut verspüren, Wut ist eigentlich die Reibungswärme, die entsteht, eine der möglichen Reibungswärmen, wenn wir etwas erleben und es ist nicht so, wie es ist. Ist Wut eine der Emotionen, die dabei aufkommt. So, das ist so grundlegend der Kern. Und ich denke, die Beispiele, die wir uns jetzt vorstellen vorhin, die haben das gezeigt, dass das dem so ist. Wenn wir uns überlegen, wie fühlt sich das denn an, wenn wir jetzt so im Widerstand sind, wenn Wut in uns da ist. Als ich euch das vorhin dazu eingeladen habe, das euch zu erinnern, und ich habe das ja auch mit dieser Situation gemacht gleichzeitig, was kamen da für euch, was waren da für Körperempfindungen da bei euch? Wenn ihr euch an das zurückerinnert habt, wie fühlte sich das im Körper an bei euch? Ohne dass wir jetzt nicht sagen, was für eine Situation war, aber was ist da so nachgeklungen an körperlichen Gefühlen?
Schneller Atem? So. Spannung.
Enge, oder?
Enge.
Mhm.
Ein Anspannen der Muskulatur.
Ja.
Kiefer.
Okay. Auch Anspannung.
Schultern hochziehen.
Schultern. War bei mir auch so ein deutliches enge Gefühl. Bei mir war es so auch ein Gefühl von so einer etwas ausgeliefert Wehrlosigkeit. Was mache ich jetzt? Ich weiß nicht, ob das vielleicht ihr ähnlich hattet. Also so, ja, wie reagiere ich jetzt? Was soll ich jetzt tun? Was wäre die richtige Handlung? Ich habe mir nicht überlegt. Ich fühlte mich einfach irgendwie, was soll ich jetzt tun?
Ein bisschen hilflos.
Hilflos, genau. Danke, ja. Genau, so ein Gefühl von einer gewissen Hilflosigkeit, ausgeliefert sein. Es nicht kontrollieren können, die Kontrolle entgleitet mir. So.
Bei mir war es ein Zusammenziehen und extreme Kälte im Herzen.
Kälte, Erstarrung. So. Mhm. Das vielleicht das, was du jetzt gerade sagst, ist, dass die Farbe hier ist ja blau. Da kann man sich darüber fragen, warum ist es so? Es gibt Darstellungen, wo, und das auch bei Tilman Borg hat nicht überall gleich, es wird aber auch geschrieben, es ist unterschiedlich. Manchmal ist Weiß und Blau vertauscht. Also das Blau im Zentrum ist und Weiß Hass und Aversion. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, nach x verschiedener Lektüre das Blau zu nehmen. Jetzt, was steht dafür? Einerseits ist Blau so die Farbe nicht von Wasser. Wenn ich wütend bin, bin ich so aufschäumend. Oder? Klar, Wasserschaum ist dann eher weiß. Also, es kann so, ist aufgewühltes Wasser, wenn ich wirklich wütend bin, dann kocht es ja in mir so auch. Also, einerseits und andererseits, das ist das Gefühl, was du, Mathis, gesagt hast, ist das Gefühl von Erstarrung. Eigentlich ein innerer vereister Zustand. Ich komme wie in einer starre Haltung. Also es schränkt sich wie mein Handlungsspielraum ein. Das habt ihr auch jetzt beschrieben mit Enge in der Brust, aber es ist nicht nur eine Enge, eine gefühlte Enge, sondern auch eine geistige Enge. Ich denke nicht mehr breit. Es gehen wirklich so die Scheuklappen nach vorne und ich erstarre so in dem, wie ich jetzt glaube, meine, es sei es, was ich jetzt tun müsste. So. Also es führt zu einer inneren Erstarrung und aus einer eher weiten, offenen Gefühl zu einer erstarrten Haltung. Also es ist ein Erleben, das sich einerseits gegen das Erlebte eben auflehnt, ich will es nicht so haben, und gleichzeitig führt in dem das dazu, dass ich nicht mehr wirklich mit dem bin, wie die Dinge sich weiterentwickeln, sondern ich erstarre, wie ich will es auf eine bestimmte Art und Weise haben. Also ich komme in eine innere Erstarrung, innere Anspannung, und ich bin nicht mehr fließend mit dem, was ist. So, das ist so das, was uns emotional eigentlich passiert. Wenn wir jetzt nochmal so darüber denken, ja, also da ist eine Wut über das, wie die Dinge sind, dann, und das ist noch interessant, das war in einem Treffen mit so intensiv Meditierenden vor etwa 2 Jahren, hatten wir auch mal das Thema, und hat eine Person das gesagt, ist mir sehr geblieben. Eigentlich bei Wut ist es nicht nur eine Wut oder eine Auflehnung gegen das, was gerade im Moment ist, sondern wenn wir noch tiefer schauen, ist es vielleicht sogar, vielleicht könnt ihr das nachvollziehen, eine Wut dagegen oder eine Auflehnung dagegen, wie die Welt überhaupt ist. Also dass ich mit meinem Leben in ein Leben geworfen bin, das mal endlich ist. Nicht nur meins, sondern das, was ringsum mir die Leute, die mir wichtig sind, auch. Dass ich krank werden kann, dass ich Schmerzen habe, dass ich mich oft unsicher fühle, dass ich so in einer unsicheren Welt geworfen bin, die ich eben nicht immer so kontrollieren kann, wie ich bin. Da ist so wie ein Grundgroll dagegen, überhaupt in dieser Existenz zu sein. Das vielleicht auch mal, da könnt ihr vielleicht mal drüber nachdenken, ob das in der Tiefe sind ja nicht ganz im Lot damit, dass ich jetzt hier dieses Leben lebe und ist das für mich wirklich okay, so wie es ist, mit all diesen Affront, bin ich damit im Lot? Oder gibt es, bin ich vielleicht im Lot teilweise, aber es gibt doch Aspekte, wo ich sage, ja, da eigentlich das so ein innerer Widerstand, muss das denn so sein? Muss ich, wir sind noch nicht ganz im Alter, wo wir wirklich schon an Altersgebrechen leiden, aber wenn man mit älteren Menschen spricht, die da wirklich schon deutlich dran leiden, dann muss das jetzt sein, muss ich dem ausgeliefert sein? Dass ich immer mehr alleine bin, irgendwann sterben die ringsum weg. Muss das sein? Ich kann mit dem in Frieden sein, aber ich kann mit dem auch in einem Widerstand sein. Und dort ist er so, also unter dem alltäglichen Groll kann wie ein Grundgroll sein mit dem, dass ich überhaupt in dieser Existenz bin. Und wie die Existenz eben ist, mit all ihrem Schönen, aber auch ihrem nicht so Schönen. Ja. Das wäre vielleicht mal interessant, so selber bei sich zu schauen, wo bin ich da so eigentlich. Das ist etwas, was mich seitdem begleitet als eine spannende Idee. Das Zweite, was wir uns da, wenn wir diesen Satz so lesen, dann wird da ja erwähnt, Wut ist in Entrüstung darüber, dass die Dinge nicht so sind, wie wir sie haben wollen. Wenn wir mit dem Ansehen für die Welt, sie sein hat, persönlich identifiziert sind, da kommt wieder das Persönliche oder das Ich rein. Das heißt, Dreh- und Angelpunkt, und das bei allen Emotionen, überhaupt bei allem Erleben, wo ein Ich-Bezug da ist, also wenn ich denke, ich bin identifiziert, ich erlebe, ich finde das, es sollte so sein, etc., ist da immer ein Ich, das sich auf etwas bezieht. Ich habe dort letzten Abend darüber gesprochen. Es ist ein Erleben, das aus Subjekt und Objekt besteht. Ich, der Stefan, erlebe euch und ihr erlebt mich. Da ist ich und die anderen. Ich und wir. Ich und das Haus. Das ist eine Wahrnehmung und ein Denken in einer Polarität von ich und die anderen. Und zwischen dem Ich und den anderen oder wie die Dinge sind, entspinnt sich eine Handlung. Das ist eine Polarität. Und darüber, ich rede zu euch, ihr hört mir zu. Ich halte das Blatt habe ich in der Hand. Also ich habe ein Objekt, ein Subjekt und ich mache was damit. Und diese Art des Denkens und Erlebens, die ist im Kern, die ist uns ganz selbstverständlich, aber soll anders sein, aber die Art des Erlebens führt dazu, dass wir schlussendlich Leid erfahren. Es gibt auch eine Art des Erlebens und des Seins, die nicht im Objekt und Subjekt zerfällt. Habe ich letztes Mal auch darüber gesprochen und habe da auch die Brücke geschlagen, weil das war damals gerade nach Ostern, zu der Osterliturgie und der Paradiesgeschichte und der Befreiungsbelehrung im Christentum, wie das vielleicht mit dem hier zusammenhängen könnte. Ja, Claudine, da hast du gerade eine Frage.
Ich habe eine Frage, ja. Also das klingt bei mir sehr an, das verstehe ich gut und trotzdem denke ich, es gibt Situationen, wo Wut und Ablehnung und Entrüstung darüber, wie die Dinge sind, sehr berechtigt sind. Also weißt du, es ist mir gerade so der Krieg in Syrien in den Sinn gekommen.
Ja.
Oder bin ich da ganz
Nein.
auf einem falschen Rand?
Das vielleicht auch. Du nimmst einen Satz vorweg, der steht auf der zweiten Seite, okay. Im Kasten. Mhm. Aber den können wir schon gleich auch nehmen. Oder es ist wichtig, aber es gibt auch einen heiligen Zorn, der aus weisem Mitgefühl kommt und kein Erbarmen mit dem Falschen kennt. Diese Wut ist nicht ich-bezogen, sondern völlig geerdet. Da wächst man über sich selbst hinaus, weil man fühlt, dass es richtig ist. Also es nicht jedes Leid ist notwendig, sondern wir Menschen sind meist darin, uns und auch selber ein Leid zuzufügen. Und der Krieg in Syrien, ich kenne da mich jetzt überhaupt nicht aus, aber es ist bei jedem Krieg so, dass da eigentlich aus starker Ich-Bezogenheit, aus nicht im Sein mit dem anderen, aus dem Überbewerten von meinem Recht auf irgendein Stammesgebiet, meine Religion und die anderen sind schlecht. Da bin ich, meine Sippe, meine Horde, meine Soldatika, wir sind im Recht, die anderen sind im Unrecht. Es ist unser Land, nicht deren Land. Also es ist ein eben ganz stark, ich betone meins und nur meins ist berechtigt und die anderen sind im Unrecht. Und da ist die Zuspitzung einer ganz starken Ich-Bezogenheit. Es gibt keinen selbstlos geführten Krieg, würde ich mal sagen, aus Selbstlosigkeit. Ich kenne keinen, also kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Das beschreibt Thiemann auch sehr stark, also Thiemann Burkhardt in seinem Buch, finde ich wunderbar, es ist ein Dynamittanz aus über Ich-Bezogenheit. Er beschreibt das in einem Buch sehr schön hier, es können nicht nur Menschen in eine starke Ich-Bezogenheit kommen, in eine innere Anspannung, sondern ganze Nationen durch Aufputschen, durch sie können sich in was reinmanövrieren, wir uns in eine wütende Handlung reinmanövrieren können, können sich ganze Völker in solche Handlungen reinmanövrieren. Aber im Kern da drin ist immer noch das Unwissen. Sie funktionieren in ihren Mustern, die sich weiter beschleunigen. Und darüber, da können wir wirklich entrüstet sein und sagen, das darf doch nicht wahr sein, das, was da passiert. Und wir können auch, das kommt dann auch auf der zweiten Seite, aber auf der dritten Seite dann so, sie können damit mit dem umgehen. Ja, soweit wir es wir können versuchen, darauf Einfluss zu nehmen. Es ist nicht alles, es gibt wirklich eine berechtigte Wut und eine berechtigte Auflehnung. Die Wut wird dann problematisch, wenn sie ich-bezogen ist. Ich bin der Loser, es richtet sich gegen mich, ich sollte doch mehr haben. Wenn es aus stark ich-bezogenen Motiven herauswächst, dann wird sie problematisch und sich gegen andere abgrenzt. Aber wir dürfen uns auch wehren. Wir dürfen uns auch berechtigt wehren. Es geht dann einfach darum, hasse ich den anderen? Bin ich wütend auf meinen Hund? War ich? Ja. Oder finde ich einfach, ich bin, ja, der Hund folgt nicht, okay, was mache ich jetzt? Nüchtern. Ist noch jung, der folgt noch nicht mit 11 Monaten perfekt. Es ist ein wahnsinnig schöner Sommertag, der möchte sich noch mehr bewegen. Der alte Hund, den ich dabei hatte, der hat jetzt genug, aber der Junge nicht. Eigentlich klar, der möchte noch weiter laufen. Ich kann, dass ich auf den Hund wütend bin, ist eigentlich vollständig unnötig, weil ich bin nicht wütend, dass er nicht kommt, sondern weil er mir nicht folgt. Ja. Ich bin in meinem Selbstverständnis als guter Hundehalter, bin ich verletzt. Wut hat oft mit verletzt. Ich bin verletzt in meinem Selbstverständnis. Ich könnte völlig klar und nüchtern darauf reagieren und mir überlegen, was mache ich jetzt gescheiterweise, dass der Hund kommt, so dass es auch nachhaltig ist. Wenn ich mit Wut darauf reagiere, bringt das nichts. Meistens nichts. Im Gegenteil, es ist sogar kontraproduktiv. Also das ist eigentlich der Kern. Ist das eine stark ich-bezogene Sache, die es darum geht, mir mein Selbstbild, mein Wertbild zu erhalten? Oder geht es darum, wie kommen wir zusammen zu einer guten Lösung? Jetzt hier in dem Fall ich und der Hund. Das ist eigentlich der Kern. Und die Wut auf andere, die aus einer Aversion kommt, aus einer Ich-Bezogenheit, ist in aller Regel oder praktisch wahrscheinlich immer in der längeren Frist kontraproduktiv. Weil sie richtet sich gegen mich. Ich bin verbittert, ich reagiere nicht adäquat. Das ist eigentlich der Kern. So. Ist das okay für deine Frage?
Ja, sehr.
Okay.
Ja.
Gut.
Oh, nein.
Ja, ja. Nein, Frau.
Ich hatte eine Situation mit einem Kind.
Ja.
Und ich bin ziemlich authentisch wütend geworden. Und habe schon gemerkt, das ist jetzt nicht gerade nett und die rundherum haben geschaut. Und ich muss aber sagen, das Kind war dann den ganzen Tag bei mir, am Nachmittag auch, und wir konnten das nachher aber auch hier auflösen. Ich konnte auch immer wieder sagen, schau mal.
Okay.
Geht doch. Ja. Und du schaffst das. Und aber wie erlebt das mein authentischer Ausbruch? Also wirklich, ich war da ganz bei mir und wirklich wütend. Ich habe gesagt, es ärgert mich furchtbar. Nicht jetzt kompletten Schaden angerichtet.
Ja, okay. Ist es halt kein Schaden angerichtet, weil du jetzt die Situation auch gut wieder aufgefangen hast am Nachmittag, oder? Du hast mit dem, du konntest auch sagen, ich bin wütend.
Also schon gleich nachher.
Ja, okay.
Ja.
Du kannst sagen, ich bin wütend. Jetzt los. Und bei Kindern ist ja manchmal auch gut, die müssen gegen ein Gegenüber spüren, dem reicht es auch mal. Ja. Oder? Das ist eigentlich noch wichtig, so in was ich von Kindererziehung verstehe. Also es braucht auch Grenzen und sie sagen, der andere hat auch mal genug. Wenn der einfach nur, ja, ich verstehe das und so, das ist nicht immer hilfreich. Es ist mehr jetzt die Frage dir gegenüber, also jetzt losgelöst mal von dem, was hat es beim Kind gemacht, was hat es mit dir gemacht? Weshalb warst du wütend?
Das stimmt schon, das, was du sagst. Ich bin in Frage gestellt. Und ich bin, und wenn ich dann so in Wut gerate, dann bin ich auch einen Moment lang enttäuscht von mir.
Ja. Genau. Auch doch ein interessantes Wort, ich bin enttäuscht,
ja.
Oder?
Ja.
Gerade, dass ich es hier brauche, ich habe es auch schon gehört, die Täuschung endet. die Täuschung nicht denkt, dass die Welt und ich selber bin. Ich finde das so ein geniales Wort im Deutsch. Enttäuschung, das Ende der Täuschung. Ich erlebe die Realität so, wie sie ist und nicht so, wie ich sie mir vorgestellt habe. Das macht Enttäuschung aus. Ich hatte eine nicht adäquate Ansicht darüber, wie die Situation oder ich oder die anderen oder wir beide sind. Und das ist eigentlich der Kern. Es ist nicht so sehr, was macht es bei dir. An Wut erkennen wir, ich bin identifiziert mit einem Bild, wie ich zu sein habe. Und wenn das nicht entspricht, bin ich im Widerstand. Das ist das Gute an dieser Situation. Ich merke, wo hänge ich fest, wo bin ich nicht im Fluss, mit dem ich eben gerade bin. Ja. Okay. Gut. Was wollte ich noch zu diesem Satz sagen? Diese Ablehnung, das hat der Martin von gesagt, die führt zu einer inneren Erstarrung. Ich bin nicht mehr in dem, wie die Welt sich gerade entwickelt. Mein Hund, der gerade läuft, ich bin wie erstarrt. Der bewegt sich weiter und ist eigentlich ein toller Sommernachmittag oder Frühsommernachmittag. Aber ich komme wie zu einer inneren Erstarrung. Das ist ein Gefühl. Entscheidend ist nun aber, und das ist vielleicht der Punkt, ganz wichtig darauf hinzuweisen, wenn ich jetzt Wut in mir feststelle, ich war jetzt wütend, wie die Situation, die geschildert hat, die Wut, die ich hatte, dann ist die Gefahr groß, dass wir uns für diese wütenden Momente selber verurteilen. Wir sind wieder wütend auf uns, dass wir wütend waren. Und das ist eine der Fallen im Umgang mit unheilsamen Emotionen. Sobald wir das weghaben wollen, dass wir so sind, dass wir so reagiert haben, sind wir ja schon wieder in Aversion. Wir sind in Aversion gegen die Aversion. Eigentlich sind wir keinen Schritt weiter. Das heißt, es geht wirklich darum, das habe ich versucht auch in dieser Kontemplation anzuleiten, ja, es ist was Blödes passiert, ich habe mich da nicht gut verhalten. Es ist so, ja, es ist so passiert. Und die Frage ist, und das kann ich einfach, oder es bleibt mir gar nicht viel anderes über, einfach das mal anzunehmen, ja, das war so. Ich bedauere das vielleicht, aber eigentlich möchte ich es gern anders machen, aber es ist so geschehen. Es ist wichtig, mit dem einfach mal zu sein, es ist so passiert. Ja, okay. Und jetzt, was folgt daraus? Was kann ich damit machen? Dann wird es zu einer Lernmöglichkeit, wenn ich mich selber wieder dafür verurteile, passiert primär mal gar nichts. Ich bin einfach in einer weiteren Aversionsfalle, in einem weiteren Muster gefangen. Und wenn ich dann diese Wut vielleicht sogar eben nicht sogar unterdrücke, weil ich sie ja nicht haben darf, ich habe ja ein anderes Selbstbild, ich bin ja die tolle Erzieherin oder ich bin der tolle Hundehalter. Wenn ich das unterdrücke und die Wut sogar wegdrücke, also nicht mal wahrhaben will, kann das wirklich sogar zu schweren Krankheiten führen. In der Depression steckt oft eine verkappte Wut. Das kocht unter der Oberfläche.
Ich frage mich immer, ob diese Wut berechtigt ist. Im Sinne von, ob es mit Gerechtigkeit zu tun habe. Und ich habe das Gefühl, dass oft, wenn ich wütend werde, denke ich, was passiert, nicht gerecht.
Ungerecht, ja.
Ja, und dann finde ich, dann kommt Syrien, und das ist ein klares Beispiel für Ungerechtigkeit.
Ja.
Aber es hat im Alltag auch ganz viele Sachen passiert, die mit Ungerechtigkeit zu tun haben.
Ja.
Und da finde ich eben Wut wie berechtigt.
Mhm. Es ist, ja, die Wut ist berechtigt einfach die Frage, was macht die Wut mit dir? Es gibt auf der dritten Seite, kann man das schon mal nehmen, ein Gebet, das habt ihr vielleicht auch schon mal noch gelesen, sehr berühmt, im obersten Kasten. Ich finde das wirklich immer wieder inspirierend, Gott gibt mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Weil, wenn ich mich in Wut verspinne, in Dinge, die ich nicht ändern kann, dann richtet sich die Wut gegen mich, sie macht was mit mir selber. Es nützt nichts, dass ich wütend bin, es ändert sich überhaupt nichts daran in Syrien, wenn ich jetzt wütend bin darüber. Aber ich falle selber in Aversion gegen die Menschen, die da was tun. Und das, der Kern, und das tönt vielleicht dann wirklich so, da sind wir vielleicht schon, da komme ich jetzt vielleicht schon zum nächsten Abschnitt, da kann ich das gerade dran sagen. Also wir haben jetzt so diesen ersten Textblock, Wut. Als, was können wir da mitnehmen? Wut ist eigentlich die Aversion dagegen, wie die Dinge sind. Und jetzt ist die Frage, was mache ich damit? Oder wie gehe ich damit um? Und ich habe euch da in dem nachfolgenden Kasten 9 Betrachtungen und 5 Kontemplationen. Ja?
Ja, meine Frage zu dem ist ja hier nicht einfach das Kernproblem, dass man nicht genau definiert, was Gerechtigkeit ist. Weil wenn ja. ich eine Situation habe und ich weiß, ich werde wütend, weil ich die Situation nicht gerecht finde, dann könnte man ja fragen, was ist der Kernpunkt dann der Wut nicht anhand der Definition von was Gerechtigkeit ist. Weil Gerechtigkeit könnte man in diesem Kontext sagen, dass es eigentlich eine Ich-Bezogenheit ist.
Ja. Es kommt, vielleicht können wir jetzt gerade nochmal in diesen Satz nehmen, ja, gerade die beiden Aspekte, der nächste, der jetzt hier kommt, der Abschnitt, da können wir das vielleicht nochmal aufnehmen, die beiden Punkte, jetzt, die ihr gesagt habt, es geht da von 9 Betrachtungen, 5 Kontemplationen nach Gampopa, da steht eine Jahreszahl hinten dran, ihr seht, das ist alt, 1079 bis 1053 hat der Mensch gelebt, der Gampopa. Ich kann jetzt nicht viel dazu dem sagen. Der Gampopa war ein ganz berühmter buddhistischer Gelehrter. Der stand ganz am Anfang, der Buddhismus nach Tibet kam. Und der Gampopa war praktisch der Lehrer aller folgenden großen Gelehrten. Das ist eine ganz wichtige Persönlichkeit. Und die 9 Betrachtungen, 5 Kontemplationen, die sind so umgangssprachlich, das habe ich jetzt einfach abgetippt hier aufgeführt, die sind aus dem Buch. Aber die Grundlage davon sind in diesem Buch eben von Gampopa selber, also aus diesem von Jahrtausend, der kostbare Schmuck der Befreiung. Da hat er so verschiedene Betrachtungen niedergelegt drin, die dann durch die Geschichte gegangen sind. Was sind eben Betrachtungen, die in die Befreiung führen? Und das, was er hier nach alter Sprache geschrieben hat, ist hier jetzt etwas umgangssprachlicher gefasst und zusammengefasst. Und diese total 14 Betrachtungen und Kontemplationen, eben 9 und 5 gleich 14, die sind jetzt hier aufgeführt. Und bei der ersten Betrachtung, da geht es etwas um die Fragen, die wir jetzt gerade hatten. Ich lese den rasch vor, diesen Satz. Bei der Betrachtung der Unfreiheit dessen, der uns Schaden zufügt, führen wir uns vor Augen, dass diese Person, wie wir, meine Ergänzung in Klammer, gefangen ist in ihren eigenen Emotionen und gar nicht so frei, anders zu handeln, als wir ihr dies normalerweise unterstellen. An dem Beispiel, ich weiß nicht genau, weshalb du auf das Kind wütend wurdest, aber das Kind hat offensichtlich etwas gemacht, was dich gestört hat, als Kind in seinem Alter. Und mein junger Hund auch, in seinem Alter. Ja. Und jetzt können wir uns fragen, bei diesen beiden Beispielen, in welcher Freiheit war das Kind und der Hund? In welchem Ausmaß waren die beiden in ihrem Muster gefangen? In ihrer Verhaltensweise? Und das finde ich so das Eindrückliche, jemand diesen, was vielleicht auch manchmal für uns fast überspitzt klingenden Erlebnissen oder Schilderungen. Es gibt ja so Menschen, also wenn wir jetzt wieder an die Osterliturgie denken, die da gerade hinter uns liegt, da hat Jesus am Kreuz gesagt, als er da schon vor knapp am Sterben war oder kurz bevor er starb, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und wir haben immer wieder so Beispiele, Leute, die in einem Konzentrationslager waren, beispielsweise tibetische Nonnen und Mönche, die nach der Invasion der Chinesen in solchen Lagern festgesetzt wurden. Die haben so als Motto, das Schlimmste, was mir passieren kann, dass ich die anderen anfange zu hassen für das, was sie tun. Weil dann haben sie wie gewonnen. Also die, so in der buddhistischen Sichtweise, ist nicht so sehr der Täter, sondern er ist das Opfer. Oft eine Verkehrung, das ist vielleicht ganz provokant. Oder? Wer ist das Opfer einer aversiven Tat? Der mich schlägt oder der geschlagen wird? In der buddhistischen Sicht wirkt diese negative Handlung, dieses Karma auf den Täter zurück. Er handelt aus Aversion, aus Ich-Bezogenheit auf jemanden, der sich nicht wehren kann. Der erleidet das einfach, sehr unangenehm natürlich. Aber der Täter übt die Tat aus. Und die Tat wirkt auf den Täter zurück. Das macht was mit ihm selber. Und wenn ich im buddhistischen Glauben, ich sage das jetzt bewusst, im Glaube, ob das können wir glauben oder nicht, wirken solche unheilsamen Handlungen sofort, dass dieser Mensch oder dieser Wesen noch durch x Wiedergeburten immer wieder in die Existenz zurückgeworfen wird und das, was er hier gemacht hat, wie später ausbaden muss. Und die, die nicht Unheilsame sehen, die gehen den Weg der Befreiung. Das ist auch dargestellt in diesem Rad, das letzte Mal, dieses samsarische Rad, dieses Lebensrad. Wenn wir unheilsame Taten vollbringen, werden wir auf unendliche Zeiten in dieses Lebensrad eingespannt sein. Und jetzt ist nicht die Frage, ja, was ist eben gerecht und ungerecht? Und wir haben ja die Mentalität, wir strafen den Täter und wir bedauern das Opfer. Ist eigentlich auch irgendwie, ja, es ist schon auch klar. Aber wirklich der, der sich selber, er wird sich selber zum Opfer durch seine Tat. Das ist eigentlich eine andere Sichtweise. Das hilft solchen Nonnen und Mönchen, dass sie selbst ihren Folterern wie nicht böse sind. Sie, im Gegenteil, sie haben Mitgefühl mit ihnen. Ist ganz extreme Variante, ich weiß das. Oder? Ganz extrem. Können wir vielleicht nicht wirklich nachvollziehen. Haben es aber auch im christlichen Hintergrund, wie die Heilige, die gefoltert wurden, so die haben nicht ihre Täter angespuckt und sich gewehrt, sondern die haben sie für sie gebetet und haben sie bedauert. Das ist eine sehr ähnliche, eigentlich sehr ähnliche Haltung. Eine sehr selbstlose Haltung, die uns provoziert, gebe es zu, auch mich, oder? Mhm. Und jetzt ist schon die Frage, was ist eigentlich nochmal, was ist Gerechtigkeit, was ist Ungerechtigkeit? Gerechtigkeit beurteilen wir immer aus unserer Sicht. Aus buddhistischer Sicht wäre das gerecht und heilsam, was zum Wohl aller ist. Aber auch das ist nicht immer vorweg klar zu definieren. Manchmal wissen wir es erst hinterher. Und es geht dann darum, geht eigentlich der inneren Richtschnur entlang, wenn ich denke, ich tue das, ich entscheide mich für irgendetwas. Kann auch was ganz Banales sein, ich mache jetzt das oder ich mache das. Fühlt sich das in mir eng oder weit an? Das habt ihr auch das Gefühl gehabt bei euren Wutthemen, ihr wart eng, ich auch. Wenn ich bezogen bin, führt das zu einer Enge ich. Ich bin geschützt, hier ist ich und da ist die Mauer im So. Es gibt so eine Klammerung. Wenn ich in einem selbstlosen, offenen Zustand bin, da bin ich offen, ich bin weit, ich bin verbunden. Und so dieses Innere, was manchmal sind auch die inneren Gefühle nicht immer eindeutig, oder es ist widerstrebend, es gibt verschiedene Aspekte, aber ich kann einfach sagen, dieser Entscheid, der mir in die innere, größere Offenheit führt, ist wahrscheinlich der richtige. Also es ist, wo ist mehr Offenheit da? Und manchmal muss ich mich für etwas entscheiden, wo ich schlussendlich vielleicht erst ein paar Jahren weiß, war es richtig oder nicht. Es gibt immer so Entscheidungen. Das kennen wir alle. Und dann geht es darum, ich versuche das Beste, was fühlt sich am besten an? Vielleicht auch, wenn ich mehrmals darüber nachdenke, verschiedene Aspekte bedenke, in der Kombination. Es gibt vielleicht Aspekte, die fühlen sich gut an, andere nicht. Es ist ja meistens nicht nur eins und eins, leider. Es gibt x Aspekte eines komplizierten Entscheides und da geht es darum, was überwiegt. Das wäre dann das Gerechte oder Richtige. Und der Satz hier, den habe ich bei Mattis im Zimmer, der hat so eine Karte an der Wand. Don't judge people, you never know what kind of battle they are fighting. Wenn wir gegen andere wütend sind, die haben uns provoziert, die haben uns den Weg abgeschnitten, die waren mühsam zu uns, die haben uns nicht beachtet, was auch immer. Und wir denken, die sollten doch, die müssen doch und so weiter. Wir wissen nicht genau, was in ihnen abläuft. An was für einem inneren Kampf, in einem inneren Muster sind sie gerade gefangen? Was läuft gerade im Hund ab oder dem kleinen Kind? Weshalb reagiert es so? Weshalb reagiert mein Partner so? Weshalb reagiere ich so? Also es geht hier um beim Bewusstsein, bei dieser ersten Betrachtung, bei der Betrachtung der Unfreiheit dessen, der uns Schaden zufügt, führen wir uns vor Augen, dass diese Person in ihren Mustern gefangen ist, die wir selber auch. Das ist eigentlich so eine erste Betrachtung, die stark helfen kann, vielleicht nicht gerade unbedingt im Moment, vielleicht wenn wir es geübt sind schon, aber im Hinterher zu schauen, wo sind wir gefangen und die andere Person auch in dieser Situation. Und vielleicht hier noch so einen kleinen Sprung, der wirkliche Glaube ist, im Buddhismus, wir sind gefangen von unseren Mustern und das, was bis jetzt gerade geschehen ist, führt dazu, wie ich im nächsten Moment auf irgendetwas reagiere. Also all unsere ganze Geschichte, die wir hatten seit Kleinkind und im buddhistischen Glauben noch was früher geschah, früheren Existenzen, das führt dazu, wie unser Verhaltensmuster ist und unser Erleben der Realität jetzt. Und sehr häufig können wir, oder es fällt uns schwer, wir reagieren häufig eigentlich sehr automatisch. Wir denken und fühlen das, das passiert einfach. Und der Freiheitsgrad, hier anders zu reagieren, ist gar nicht so riesengroß. Sondern wir können höchstens diesen Moment zwischen Reiz und Reaktion können wir versuchen, durch Praxis auszudehnen, um einen Freiraum zu gewinnen, anders auf die Situation zu reagieren. Ich spüre die Wut auf den Hund. Wenn ich sofort automatisch reagiere, tue ich etwas. Wenn ich merke, oh, jetzt kommt Wut, ich spüre, wie sich das aufbaut, jetzt innehalten, was sind die Optionen? Dann kann ich anders reagieren. Wenn ich automatisch durchreagiere, läuft es einfach ab. Und die Freiheit liegt nicht so sehr in dem, wie ich heute meinen Tag erlebt habe, oder ihr. Das könnt ihr kaum beeinflussen. Ihr habt so durch eure Konditionierung dich auch auf das reagiert, was wir heute erleben. Ich kann höchstens beeinflussen, wie könnte ich mich ausrichten darauf, dass ich den nächsten Tag oder die gleiche, ähnliche Situation anders erlebe. Darauf habe ich Einfluss, aber kaum auf das, was unmittelbar geschieht. Da bin ich wirklich stark in Mustern eingebunden. Es gibt Freiheitsgrade eben durch Achtsamkeitspraxis, aber es geht darum, das, was ich immer wieder tat, dachte, fühlte, wird zu meinem Muster. Und dieses Muster setzt sich fort, solange ich das Muster nicht bemerke, Wissen, Unwissen, und dann versuche darauf, vor allem auf das Weiterspinnen des Musters Einfluss zu nehmen. Da liegt der Freiheitsgrad. Und deshalb ist es auch so wichtig, das haben wir auch in der Meditation gemacht, das machen wir immer wieder, heute haben wir es nicht so ausdrücklich gemacht, ich sitze in der Meditation und ich halte den inneren Raum. Und ich lasse darin steigen, wenn ich lange genug sitze, ist das kaum ausweichen, wird das so sein, in mir steigen Emotionen auf. Gedanken an die Situation mit dem Kind, auch wenn ich dich jetzt nicht, euch nicht dazu angeleitet hätte. Oder an ein Erlebnis, was schon länger zurück war. Oder vielleicht, was ich tun sollte. Es steigen immer Sachen auf. Und ich habe normalerweise im Alltag, das, was aufsteigt, das denken wir weiter. Wir steigen einfach darauf ein. Eine emotional, da spinnt sich dann irgendwie eine Erinnerung dran, dann ein Plan, eine Beurteilung, das verbindet sich alles ineinander, das vernetzt sich. Und dieses Vernetzung, was da passiert und am Schluss unser Erleben ausmacht, ist eigentlich, passiert automatisch. Und ich erkenne nicht den Freiraum, dass ich nicht alles, was in meinem Hirn aufkreuzt, ich weiterdenken muss. Ich habe die Freiheit, nein, ich denke es nicht weiter. Ich spinne diese emotionale Schiene nicht weiter. Dass dieses Papancha-Affengeist, habe ich auch schon darüber gesprochen, haben wir auch im MBSR-Kurs, so, das vernetzt sich dauernd in unserem Erleben. Und wir denken immer, ja, ich muss das denken, ich muss das fühlen, es gibt gar keine Alternative. Aber ich kann, wie sagen, jetzt bemerke ich, jetzt versuche ich innezuhalten, ich spinne das Muster nicht weiter. Aber wir können uns immer wieder bewusst sein, ich spinne dieses Muster und die anderen auch in diesen Situationen. Und darum geht es eigentlich in diesem ersten Punkt von, den wir hier beschrieben haben. Und damit sind wir bei dieser neuen Betrachtung, fünf Kontemplationen, die führen eigentlich so auch, gehen sie auf drei Punkte ein, Verstehen, Geduld und Mitgefühl. Dieser erste Punkt würde ich jetzt zum Verstehen zählen. Es geht darum zu verstehen, ich selber bin bis zu einem gewissen Grad Opfer meiner Muster und den Menschen, denen ich begegne und die anderen Wesen, jetzt hier der Hund auch, die haben auch ihre Muster. Und sie kämpft vielleicht sogar ihren inneren Kampf, den ich nicht mal wirklich kenne. Ich denke, die sind doch so souverän, dabei sind sie so unsicher. und müssen sich bestätigen und kommen mir deshalb schräg, weil sie einfach unsicher sind. Und ich denke, die sind doch so selbstsicher. Aber im Kern, ich weiß nicht, welchen Kampf der so selbstsichere kämpft. Vielleicht ist er innerlich völlig unsicher und muss immer sich wieder bestätigen, er ist doch der tolle Typ und der Macher. Und dabei ist er es gar nicht. Das wäre so der erste Punkt. Der zweite Punkt, wir betrachten, wie wir durch eigenes Wirken, Denken, Reden, Handeln zu dieser schwierigen Situation beigetragen und wie wir unsere eigenen emotionalen Muster und Sichtweisen dazu beitragen, dass wir die Wut erleben. Das geht wieder in Ähnliches. Wir versuchen einfach bei solchen schwierigen Situationen zu erkennen, was ist eigentlich mein eigener Anteil daran? Wo habe ich zum Beispiel meine Erwartung, die sich aufgebaut hat? Warum habe ich genau mein Verhalten gewählt, diese Worte? Was war mein Anteil daran? Und hier sind wir eigentlich so in der Überlegung, das habe ich das letzte Mal auch gestreift, gab es mal einen Vortragszyklus dazu, dieses bedingte Entstehen. Was war mein Part an der Entstehung dieser bedingten Situation, da ich wütend wurde, der andere vielleicht auch? Es ist ein bedingtes Entstehen, da gab es ganz viele Vorbedingungen, tak, 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 die Folge. Diese wütende Situation ist der Kumulationspunkt. Was war mein Weg dazu und was war der Weg des anderen dazu? Wie ist es dazu gekommen? Wie hat sich das aufgeschaut? Vielleicht habe ich zu wenig geschlafen, zu viel gegessen, ich weiß nicht was, oder zu viel getrunken, irgendwas. Ich war gereizt. Ich bin gereizt in dieser Situation. Wenn ich nicht gereizt gewesen wäre, wäre die Situation vielleicht ganz anders verlaufen. Eine identische Situation. Also was ist so mein Anteil? Und das habe ich auch in dieser Kontemplation zuvor so euch dazu eingeladen, euch zu überlegen, was ging der Situation voraus? Wie hat sich die Situation aufgebaut? Also die Anleitung dazu. Dann der nächste Punkt, das 4. Wenn wir diese Situation nicht aufgesucht hätten, wäre es gar nicht erst zur Schwierigkeit gekommen. Wir haben unsere Schritte zu diesen Menschen oder in diese Situation gelenkt. Dafür sind wir selbst verantwortlich und nehmen uns darin liebevoll an. Eben, es geht wieder ähnlich, wir haben jetzt mit anderen Worten und mal andere Perspektive. Wir sind in diese Situation gegangen. Wir gingen an den Ort, wo das passierte, aus irgendeinem Grund. Wir sind in unserem inneren Zustand in diese Situation gegangen. Der hätte vielleicht auch anders sein können. Es geht wieder so die anderen Punkte auf, von vorhin einfach etwas anders formuliert. Und das wichtige Teil hier, nehmen uns darin liebevoll an. Wir sind so in das gegangen, wie wir gerade waren. Vielleicht im Rückblick können wir schon sagen, es wäre vielleicht gut, ich hätte mehr geschlafen am Abend zuvor. Ja, das wäre dann eine mögliche Konsequenz. Ich muss auf meine Bedürfnisse, mein Schlafbedürfnis zum Beispiel achten. Also kann ich mir das vornehmen, mich aber auch annehmen, ja, ich habe es einfach dort nicht geschafft. Ich ging müde in die Situation, deshalb war ich gereizt, deshalb habe ich so reagiert, wie ich reagiert habe. Dass ich da mir nicht ablehnend, eben aversiv begegne, sondern in Kontakt mit mir bin, liebevoll, mit Mitgefühl. Der 5. Punkt ist nochmal so ein ähnlicher. Zudem liegt ein Teil der Verantwortung für meine Wut in meiner großen Empfindlichkeit, die es schwer macht, gelassen zu bleiben. Ich blieb nicht gelassen, ich war gereizt. Ich blieb nicht gelassen beim Hund. Ich wurde wütend. Also ich war einfach empfindlich dafür. Da kann ich mir sagen, warum war ich empfindlich? Was hat dazu beigetragen? Und dann ein wichtiger Punkt. Mit einem gewissen Humor können wir uns fragen, wer ist eigentlich dümmer? Derjenige, der aus Verblendung etwas Nervendes sagt oder tut, oder derjenige, der sich darüber aufregt? Das ist wieder so die ähnliche, wer ist eigentlich in einer Situation, wo ich wütend bin, der Täter, der ich wütend werde, oder der mich wütend machte? So. Sie sind beide beteiligt. Und so die Frage, die bringt das einfach in Perspektivenverschiebung, oder? So. Wir könnten noch hinzufügen, macht es eigentlich Sinn, wütend zu werden? Was bringt es überhaupt? So. Zudem kann es hilfreich sein, sich zu vergegenwärtigen, dass diejenigen, die uns Schwierigkeiten bereiten, wie auch die Situation selbst und alle auftauchenden, das ist noch ein S zu viel, glaube ich, bei mir zumindest, Emotionen, eine Abfolge vergänglicher Phänomene sind. Das heißt, auch das geht vorbei, das alles ist Wandel. Hier kommen wir nun in einen weiteren sehr interessanten Aspekt, der hier angesprochen wird. Eigentlich kommen wir etwas zum spiegelgleichen Gewahrsein. Ich bin wütend, ich erstarre in der Situation. ich halte es fest, so ist es, das kann nicht so sein, es ist ungerecht, es ist missachtet meine Bedürfnisse, es ist unmöglich, ich erstarre darin. Die Situation, die ihr euch vorgestellt habt und die ich mir wieder in Erinnerung gerufen habe, die ist vorbei. Wo ist die Situation heute? Wo war sie 3 Stunden später? Wo war sie 10 Minuten später? Also diese Situation, das Erleben, ist eben wie alles Erleben, da sind wir wieder bei dem ganz tiefen Punkt innen. Wenn ich genau hinschaue, ist alles völlig fluid. Auch diese so erstarrte Wut. Und ich denke, das kann ja gar nicht sein. Das wird unmöglich. Das muss ich ändern. Und wenn ich damit aber sein kann, ohne sie zu halten, diese Wut, und sie zu nähren und mich da reinzusteigen und dieser Hund und schon wieder und das letzte Mal schon, ich habe doch alles getan oder das Kind und ich mich da so reinsteige, dann begehe ich nie mehr weiter, tiefere Erstarrung. Wenn ich aber diese Wut einfach halte, ja, das ist eine Emotion, da ich bin wütend in mir. Okay, da ist Wut. Fühlt sich so und so an. Und ich halte es, ich denke nicht weiter darüber nach. Dann wird sich die Wut wie auf automatisch aufnimmt. Die Wut verflüchtigt sich oder die Wut verraucht. Gibt doch diesen, oder diesen, ist eigentlich so ein Begriff, die Wut verraucht. Es ist wie ein Zündholz, sich und weg. Plötzlich weg. Oder plötzlich, wenn wir in einer wütenden Situation lachen können, oder wir erkennen, wir sind eigentlich ja, sind selber auf dem schiefen Weg, plötzlich ist die Wut schlagartig weg. Die Wut, wie jegliche Emotion, nährt sich nur, weil ich sie denke, weil ich sie weiterfühle. Und wenn ich sie ziehen lasse, wenn ich bemerke, da ist Wut, und ich hafte nicht an, ich spinne sie nicht weiter, dann zieht die vorbei. Es ist, als würde ich deshalb der Begriff spiegelgleiches Gewahrsein. Das spiegelgleiche Gewahrsein beschreibt alle Phänomene, alles Erleben, alle Emotionen, alle Gedanken, alle Empfindungen, alle inneren Bilder, alles Denken sind alles innere Geistaktivitäten. Die sind so, als würde ich meine Hand vor den Spiegel halten. Ich halte die Hand vor den Spiegel, die Hand ist im Spiegel, ich nehme die Hand weg, der Spiegel ist frei. War nie eine Hand drin. Es ist einfach ein innerer Erlebensraum, wo was auftaucht und vergeht. Und wenn ich das nicht bei mir behalte und in der Wut verharre, ist die Wut vorbei. Und es geht darum, dieses Erleben zu finden mit diesem Satz, sich zu vergegenwärtigen oder es auch in sich nachzuspüren. Deshalb habe ich nach diesem Erlebnis, das ich euch und ich mir selber in Erinnerung gerufen habe, euch dann eingeladen, jetzt lasst es so einfach sein und versucht einfach, zu sitzen, wie ihr gerade sitzt, mit dem, was kommt und geht. Die Wut nicht mehr weiter an der Wut denken. Und vermutlich, würde ich jetzt mal sagen, als Hypothese, so, es ging ja dann um ungefähr so 20 Minuten, die Meditation, nach 5 Minuten war die Wut nirgends mehr da, in eurem Erleben. Vielleicht ist es nochmal aufgeflammt, aber wahrscheinlich war was ganz anderes da. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Bei mir habe ich nicht mehr mich mit der Wut befasst, die war wie weg. Ich konnte sie hervorholen aus meiner Erinnerung. Ich habe sie sogar wieder gespürt, so nicht genau gleich stark, aber doch wieder. Aber als ich nicht mehr daran dachte, war sie weg. Sie ist nur dann da, wenn ich sie in mein Bewusstsein hole und sie dort halte. Das ist diese Betrachtung. Und darin liegt eigentlich auch so in weiteren Belehrungen die große Befreiung. Ich bin dann befreit davon, wenn ich selber nicht mehr denke. Wenn ich es nicht weiter nähre, ist es weg. Es gibt keine Wut außen. Es gibt keine Wut, die für immer existiert. Ich kann nicht die Wut hervorholen, hier, da ist sie. Sondern ich kann sie in mir wieder wachrufen. Aber nur, weil ich sie wachrufe. Niemand anders. Und wenn ich es nicht tue, ist sie weg. Inexistent. Und da liegt die Freiheit. Ich kann das denken oder fühlen und ich kann das lernen, in diese Freiheit zu kommen. Das ist dieser Punkt, der Punkt 8. Ein weiterer Punkt, dieser Punkt 9, das habe ich jetzt immer wieder so etwas eingerückt oder nicht. Ich habe immer versucht, so einzurücken, was etwas zusammengehört. Diese Punkte 9 bis 12, da geht es um das Thema, die ersten Punkte bis hierher, so 1 bis 8, die waren für mich so, da geht es um Verstehen, das darüber zu kontemplieren, ist es eigentlich. Beim 9 bis 12 geht es so ums Thema Geduld. Weil solche ärgerlichen Erfahrungen, wie auch andere unangenehme Erfahrungen, die sind zwar wirklich unangenehm, deshalb möchten wir sie eigentlich weghaben, aber sie sind eben interessant. Sie sind, ich habe das im MBSR-Kurs aufgeführt, eigentlich sind es wie, ist es wie Kompost. Es ist mühsam, es stinkt, es rottet vor sich hin, ich will das weghaben. Aber auch gerade aus diesem Kompost, aus meinem inneren Abfall, da kann, wenn ich da richtig damit umgehe und das kompostiere, kann da Humus werden, wo was Gescheites daraus wächst. Oder dieser Lotus, diese Art Seerose, die immer wieder auf so buddhistischen Büchern auftaucht und Websites, die wurzelt im Schlamm, im Dreck, im Moder, in Tümpeln, so wirklich bleh. Oder wenn man das die Erde raufnehmen würde, würde er wahrscheinlich stinken. Die wachsen da drin. Und aus diesem Moder kommt eine wunderbare Blüte. Das ist dieses Bild aus unangenehm, aus unheilsam. Kann mit richtiger Sichtweise, kann ich was lernen, kann was Wunderbares entstehen. Das ist dieses Bild. Und das wird jetzt in diesen Sätzen hier eigentlich beschrieben. In Punkt 9. Wir können zudem betrachten, wie nützlich die ärgerliche Erfahrung ist. Wenn mich nichts und niemand herausfordert, wie würde ich dann erkennen, wo meine Anhaftungen sind und woran ich zu arbeiten habe? Entweder ich bin erleuchtet und es gibt nichts mehr, wo ich in Widerstand komme, oder ich bin einfach ignorant. Ich sehe nicht genau hin. Ich täusche mich darüber hinweg. Ich blende es aus. Ich spiele mich ein in Unwissen. Ich mache Vogelstrauß-Politik. Wenn ich aber wirklich hinschaue, dann merke ich, was ärgert mich. Und dann merke ich, wo hänge ich an in einem ich-bezogenen Muster. Der 10. Satz, die provozierende, herausfordernde Situation ist ein Geschenk, als würde es von meinem Lehrer kommen, damit ich in den Spiegel schaue. Das ist sehr ein buddhistischer Satz. Das Leid, die ungute Situation ist der Guru, die Gurini ist der Lehrer. Wenn es mir gut geht, dann ist es angenehm, ja, und ich lebe so vor mich hin. Ich lerne selten aus Situationen, in denen es mir einfach gut geht. Die sind schön. Aber ich lerne einfach meist aus Situationen, wo mich etwas provoziert, herausfordert, wo ich mich reibe dran, was mich ärgert. Wenn ich dann darüber nachdenke, das ist doch, und der hat eigentlich doch recht, muss man darüber nachdenken. So. Bei mir ist es so, ich habe so auch Worte bekommen, auch mal von einem Lehrer, der hat mich zuerst sehr verletzt, hängt immer noch nah seit Jahren, aber er hatte recht. Und solche Situationen, provozierende Situationen, die sind eigentlich eine Lernmöglichkeit. Und wenn ich sie so sehe, dann ändert sich wie meine Sicht auf das Geschehen. Es ist zwar immer noch unangenehm, ich rede mich immer noch auf, aber wenn ich wieder darüber nachdenke, kann ich mir überlegen, okay, was kann ich jetzt aus der Situation mit dem Hund für mich lernen? Denn wie könnte ich mir, der 11. Satz, wie könnte ich mir ohne solche Herausforderungen meiner Negativität bewusst werden und meine schwierigen Muster auflösen? Um mich aus den alten Mustern zu befreien, brauche ich solche Situationen. Ich erkenne sie sonst gar nicht. Ich muss wie provoziert werden, ich muss mich reiben an etwas. Diejenigen, die Situationen, die uns am meisten Probleme bereiten, sind eigentlich unsere besten Freunde auf dem Weg der Befreiung und ich lerne sie auf neue Weise schätzen. Das ist auch wieder so wirklich buddhistisch pur, provokant eigentlich, ja. Aber eigentlich die Leute, die uns wirklich aufregen, wo ich täglich mich ärgere über den Nachbar oder meinen Partner, der eine Verhaltensweise hat, wo er mich wirklich ärgert, oder meine Kinder oder mein Hund oder was auch immer. Dann schauen, was ärgert mich wirklich. Und der Tillmann, der hat mal so als Beispiel gesagt, es ist eigentlich so, wir haben alle unsere wie Glockenzüge, oder? Man kann auch bei mir auf den Knopf drücken, der Hund läuft weg, dann reagiere ich so. Partnerin kann, oder Kind kann die Geschirrwaschmaschine nicht ausräumen, ich hätte es erwartet, das ist auch ein Knopf. Und dann gibt es x so Knöpfe, wir haben alle unsere Klingelzüge. Und eigentlich und wir sind deshalb bis zu einem großen Teil ein Stück weit vorhersehbar, wie wir in bestimmten Situationen reagieren. Befreiung ist es dann, wenn der Klingelzug dahinter ausgebaut ist. Es drückt jemand auf den Knopf und es passiert nichts. Der provoziert und es passiert nicht. Die kommt nicht an. Das verpufft. Nicht, weil er das jetzt so gut auf Gutmenschen tut, es provoziert ihn nicht. Die Situation macht mich nicht mehr wütend. Auch wenn ich sie vielleicht eine andere Vorstellung hatte, aber sie kommt und sie macht mich nicht mehr wütend. Das wäre dann der Punkt, wo ich sage, dann habe ich aus den Situationen so gelernt, dass ich diese Muster aufgelöst habe, die dazu führen, dass ich mich selber wieder auf mich bezogen wütend werde. Ich werde höchstens wütend und ich versuche was zu tun, weil die Gesamtsituation anders sein könnte und ich kann auch was tun. Und dann nutze ich die Kraft meiner Wut, um was zu ändern, diese starke Emotion. Ich bin dann heilsam unterwegs. Aber wenn ich wirklich innerlich befreit bin, dann bin ich einfach aus Mitgefühl aktiv und nicht mehr aus Wut. Ich habe Mitgefühl, dass es der Person so und so geht. Nicht, weil ich wütend auf sie bin. Ich brauche diese Emotionalität nicht mehr. Ich bin aus einer anderen Emotionalität heraus aktiv. Aus Mitfühlung, aus Verbundenheit, aus dem Wohl zum Ganzen. Nicht mehr aus einer inneren Wut, aus einer Aversion, dass ich zu wenig oder zu viel habe. Sondern ich bin für andere unterwegs. So sind Befreite oder im christlichen Heilige unterwegs. Dann der Punkt 13. Da geht es gerade um dieses Mitgefühl, der Mitgefühlaspekt. Schließlich, nachdem wir durch alles Vorangehende gut vorbereitet sind, entwickeln wir Mitgefühl für unser Gegenüber, indem wir uns das Leid der anderen Person bewusst machen und uns an ihre Stelle versetzen. Wir machen uns klar, dass diese Person genau wie wir glücklich sein will. Dieses lässt warme, empathische Gefühle in uns entstehen, dadurch stellt sich Gewahrsein ein. Ich wende den Blick von meiner eigenen Nabelschau auf den anderen. Ich sehe zwar meines auch, wie es mir geht, aber ich sehe auch den anderen. Damit komme ich weg aus meiner inneren Burg. Ich komme in eine Offenheit. Dass die einzige Lösung für einen Konflikt darin besteht, die schwierigen Anteile in uns selbst und in anderen in der Tiefe anzunehmen, mit Gewahrsein zu durchdringen und konstruktiv mit ihnen zu arbeiten. Das völlige Annehmen des anderen wie auch von uns selbst ist dabei das Wesentliche. Also wirklich im Mitschwingen mit dem anderen. Das heißt, ich nicht sage, das alles, was du machst, ist gut. Aber ich sehe, was macht das, was er nicht Gutes tut, mit ihm selber. Und was macht es mit mir. Und darin komme ich aus der reinen Optik, du Täter, ich Opfer, komme ich heraus. Wir beide sind mit versponnen in dieser Situation. Es geht um so einen Shift, einen Wechsel in der Betrachtungsweise. Das wären so diese neuen Betrachtungen und fünf Kontemplationen von Gampopa. Und den Satz, den hatten wir schon, Gott gibt mir die Gelassenheit, eben diese Dinge hinzunehmen. Ich muss hinnehmen, dass ich sterblich bin. Ist so. Kann nichts ändern. Die auch. Und meine Lieben sterblich sind, ich kann nichts ändern. Ist so. Gib mir Gelassenheit, mit dem im Frieden zu sein, wie die Dinge sind. Den Mut, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Nicht aus einer Egozentrik heraus, sondern aus einem inneren Verbundenheit. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden, das ist so die Gelassenheit. Und ich habe hier nochmal, wir hatten das letzte Mal ja auch dieses Grundraster, das wird uns etwas begleiten, jetzt durch diese fünf Grundemotionen. Es gibt fünf Schritte im Auflösen von unheilsamen Emotionen. Diese fünf Schritte nehmen auch nochmal etwas auf, was wir jetzt vorhin beim Gampopa-Zitaten hatten. Ich habe einfach gedacht, ich bringe euch dieses auch nochmal, dass wir dieses jedes Mal schauen, was sind die fünf Schritte mit dem Unheilsamen. Schritt 1. Innehalten und der Wut Schranke setzen. Es geht darum, in der Situation selber durch Übung, und das ist Achtsamkeitsübung, Sammlungsübung. Ich muss erstens merken, wie geht es mir eigentlich dauernd, damit ich merke, jetzt baut sich etwas auf, bedingtes Entstehen. Und dann zu merken, ich komme langsam in den roten Bereich. Was könnte ich jetzt tun? Ich könnte durchatmen, ich könnte skalieren auf einer Skala von 1 bis 10, wie groß ist meine Wut. Und indem ich das mache, bin ich schon nicht mehr identifiziert. Ich mache einen Schritt zurück. Betrachte meine Wut, auf welcher Skala ist die. Das ist eine gute Übung, skalieren. Ich wechsle den Raum. Ich versuche, was du gemacht hast, Claudine, mit Ich-Botschaften zu sprechen. Ich bin gerade wütend, dann rede ich schon über meine Wut. Ich bin nicht mehr wütend, sondern ich rede über sie. Ich bin schon auch noch wütend, aber ich mache schon einen Schritt zurück. Das ist ein Punkt, um aus der Identifikation herauszufinden. Eben, da ist Wut in mir, anstelle von ich bin wütend. Du hast vielleicht gesagt, das macht mich wütend. Und dann sagst du, das macht mich gerade traurig, was ich da, das macht mich, merke, das macht was mit mir. Kommt auch noch auf die Formulierung an. Gibt es sehr starke ich-bezogene Botschaften und ich kann einfach beschreiben, was ich jetzt gerade erlebe. Nicht, dass du es machst, sondern wie erlebe ich das gerade. Das sind so Möglichkeiten. Und ich kann natürlich solche heikle Situationen innerlich vorwegnehmen. Wir haben es jetzt in der Rückschau miteinander zurückgeschaut und haben uns dann in der Vorausschau überlegt, wenn ich die gleiche Situation wieder hätte, ich mit dem Hund und du mit dem Kind, was würde ich anders machen? Was wären Optionen? Wie hätte ich Einfluss nehmen können? Also ich kann ihn mir wie abmachen, machen, die lege ich mir so einen Geist zurecht. Und je nachdem, wenn ich sogar weiß, heute komme ich in eine schwierige Situation, ich gehe mit dem Hund wieder raus, ich gehe an den gleichen Ort, vermutlich wird er wieder so reagieren. Was tue ich dann? Ich habe wieder die gleiche Situation mit dem Kind. Heute habe ich dieses Kind wieder, ich bin in der gleichen Gruppe, wir machen was Ähnliches. Wir haben ja häufig, machen immer wieder mal was Ähnliches, zum Glück. Wir können gewisse Situationen voraussehen, dass die kommen kann. Also kann ich mich vorweg übernehmen, okay, wie mache ich es diesmal? Das wäre so eine Art des Innehalten schon vorher. Ich lege mir ein Innehalten zurecht. Der zweite Punkt, Hilfsmittel anwenden, das sind eigentlich die vorgehenden 14 Kontemplationen, das sind eigentlich alles Hilfsmittel. Dazu gehört einfach eben, dass ich einfach mal mit mir im Lot bin, dass ich meinen Bedürfnissen gerecht werde, nach genügend Schlaf, nach gutem Essen, nicht zu viel, nicht zu wenig, nach Entspannung, nach sozialem Austausch und so weiter. Also ich wende Hilfsmittel an. Das sind eigentlich Hilfsmittel, die mir in mir eine Grundhaltung fördern, dass ich da nicht so schnell wütend werde. Wenn ich nicht gereizt bin innerlich, wenn ich genug geschlafen habe, wenn ich zufrieden mit mir eigentlich bin, braucht es viel, dass ich wütend werde. Ich werde viel schneller. Ich werde wütend, wenn ich frustriert bin, wenn ich nicht im Lot bin. Ich denke, ich habe das wieder nicht gemacht und das wieder gemacht. Mit Selbstvorwürfen leben, Vorwürfe gegen andere, also im inneren Unfrieden. Wenn ich im inneren Unfrieden werde und dann kommt jemand, provoziert mich, dann geht der Zapfen raus. Oder? Dann ist das Ventil, Überlaufventil. Also geht es darum, Hilfsmittel für die Wut ist nicht die Wut zu bekämpfen, sondern dafür zu sorgen, dass ich in einer inneren Verfasstheit bin, die Wut gar nicht so schnell hochkommen lässt. So. Dann die wütende Sicht transformieren, das wäre die, das ist Punkt 9 bis 12 der vorherigen Kontemplation, eben die Wut als Lehrerin nehmen. Die zeigt mir was. Ich will die Wut gar nicht so sehr weghaben, natürlich indirekt schon, sondern ich möchte aus der Wut was lernen. Das ist gemeint, ich transformiere nicht die Wut selber, sondern ich transformiere die Sicht, die Wut ist nicht einfach ein Ärgernis, das ich weghaben muss, weil es ist peinlich und ich möchte es nicht, sondern was lehrt sie mich, die Wut? Das ist die Transformation der Sicht. Der vierte Punkt, die Wut in ihrer wahren Natur befreien, ist, Wut besteht eben aus Gedanken ohne Substanz. Das ist der Punkt 8. Die ist innerlich leer, sie ist substanzlos, sie ist fluid. Sie gibt es nur so lange, wie ich sie nähre. Und der fünfte Punkt, das haben wir heute eigentlich ein wenig gemacht miteinander. Wir haben uns eine ärgerliche Situation wieder ins Bewusstsein gerufen. Und das Erstaunliche ist ja, das kann man nicht nur mit wütenden Situationen machen, wenn ich mich an meinen letzten Aufenthalt am Meer zurückerinnere und denke, wie war das Geräusch und wie fühlte sich der Sand an und die Sonnencreme auf der Haut und der Geruch und die Wärme der Sonne und die Geräusche der spielenden Kinder und der Wellen. Und ich stelle mir das wirklich vor, möglichst umfassend über alle Sinne, dann bin ich wieder zu einem Teil in der Situation. Wir können uns wieder Situationen vergegenwärtigen, nicht nur, dass wir einfach das denken, ich war am Meer, sondern das Erleben am Meer sein kehrt zu einem gewissen Stück zurück. Wenn man das etwas üben kann, das sehr stark sich wieder nicht nur visualisieren, sondern wie nachfühlen. Das heißt, wir können uns eigentlich jede Situation, auch die späteren, wenn ich stolz war oder eben Begierde verschwommen, ich kann mir diese Situationen wieder in Erinnerung rufen und so wie heute damit arbeiten. Wenn ich am Tag ausgeflippt bin, kann ich am Abend hinsetzen und sagen, jetzt nehme ich mir die nochmal hervor. Und indem ich sie nochmal hervornehme und sie nicht einfach nur ins Unbewusste wegsackt und dann da weiter gärt, nehme ich sie nochmal hervor und schaue, was kann ich aus ihr lernen. Sonst gehe ich vielleicht mit der Wut im Bauch weggekehrt schon ins Bett, die taucht irgendwann auf und ich habe Albträume oder ich wache auf, ich kann nicht weiter schlafen. Wenn ich mich der zuwende und mich mit der befasse, und dann, was lerne ich daraus? Dann wird die kaum mehr im Schlaf aufpauchen. Die ist weg. Die ist wie verdaut. Vielleicht kommt sie nochmal, aber abgeschwächt. Also die Chance ist groß, dass sie nicht mehr so deutlich kommt. Und dann, das ist nicht der Weg, der ist dann etwas noch anspruchsvoller. Ich kann nicht mich bewusst von Leuten provozieren lassen. Tillmann hat das gesagt, im Retreat haben sie einmal einfach allem sein ganzes Zimmer umgestellt und seine Lieblingssachen weggeräumt. Damit, als er zurück ins Zimmer kam, wurde er einfach wütend. Scheiße, wo ist all mein Zeugs? Und dann sagen, hey, jetzt schau rein in die Wut. Ist ein etwas anspruchsvoller Weg, nicht gerade für zu Beginn zu empfehlen. Aber das ist so Tradition in solchen Mönchs- oder Nonnenklostern, dass sie sich bewusst provozieren. Bewusst beleidigen. Zum Schauen, was macht das mit mir. Kommt, spielt der Klingelzug oder nicht. Ja? Mhm. So. Okay, das wäre so der fünfte Weg, fünfter Punkt, den die Wut als Weg nehmen. Kommen wir vielleicht zum Schluss. Ich weiß gar nicht, was für Zeit wir haben. Der Wecker hat, die Batterie ist zu Ende. Wahrscheinlich schon spät. Was geht es in dieser Wut nochmal? Was sind so die Quintessenz? Und vielleicht bevor ich da was dazu sage, könnt ihr auch mal darüber nachdenken. Nach all dem Gehörten, jetzt heute auch miteinander besprochenen, was ist so die Quintessenz für euch? Überlegt euch das mal. Ich gehe in der Zeit auf die Toilette. Und dann überlege ich mich auch, was ist für mich die Quintessenz? Also für mich, und ihr könnt das dann gerne ergänzen, für mich ist, glaube ich, das Wichtige, wenn ich mir jetzt selber auch zugehört habe und dem, was ihr gesagt habt, erstens, Wut ist zwar nicht immer angenehm, manchmal ist es auch angenehm zu erleben, sich in der Wut zu suhlen, das gibt es auch, fühlt sich dann so richtig und selbstgerecht und stark. Wut wäre der falsche Weg, wenn ich mich für diese Emotion verurteile und sie praktisch weghaben will. Das ist das Erste. Wut weist mich auf ein Verhaltensmuster hin, das in aller Regel mir und den anderen nicht gut tut. Im Zentrum, das ist das Erste. Also es ist eine gute Sache zu lernen und ich sollte mich dafür, wenn möglich, nicht verurteilen, sondern okay, es ist so. Was mache ich Gescheites damit? Der zweite Punkt ist, ich kann mich mit Wut und auch allen anderen unheilsamen Emotionen nur auseinandersetzen, wenn ich sie wirklich bewusst wahrnehme und mit Wissen versuche, mit dieser unwissenden Aspekt daran versuche aufzulösen. Und der Kern in der Wut ist, wo bin ich im Widerstand, mit was bin ich im Widerstand? Und ist mit das, mit dem ich im Widerstand bin, sind meine Erwartungen adäquat? Habe ich eine korrekte Sicht der Dinge? Oder weist mich meine Wut darauf hin, dass ich in einer Illusion lebe, die durch Enttäuschung endet. Also die Enttäuschung macht mich wütend. Ich bin wütend, du enttäuscht mich. Also weist mich die Wut auf eine Situation hin, wo ich vorher in einer Täuschung war, und die Wut führt dazu, dass ich die Enttäuschung endet. Das ist eigentlich ja positiv, die Täuschung endet. Und dass ich so wirklich versuche, dieses Rohmaterial der Wut zu nutzen auf einem spirituellen Weg, um in eine klarere Sicht, adäquatere Sicht der Dinge von mir und der Dinge und der Welt zu finden, sodass mit der Zeit diese Klingelzüge, die die Wut auslösen, weniger werden. Und es mir gelingt, nicht aus einer Wut etwas zu tun, sondern aus innerer Verbundenheit, aus Mitgefühl, aus heilsamen Qualitäten heraus und nicht aus Aversion. Das wäre so für mich, glaube ich, wären so für mich die wichtigen Punkte. Es fehlt etwas für euch. Was war vielleicht für euch noch wichtig, was ich jetzt nicht gesagt habe oder was ihr vielleicht noch anders sagen möchtet? Was war für euch wichtig? Was nehmt ihr so mit? Oder was ist in euch angeklungen?
Wut als Chance zur Weiterentwicklung anzuschauen. Ja. Also dass Wut nicht etwas über die Welt aussagt, sondern etwas über mich.
Ja. Ja. Okay.
Sie nicht so negativ behaftet zu sehen.
Mhm.
Also ich wurde so erzogen, dass das etwas Schlechtes ist. Also wie zu sein, das war ganz negativ und falsch.
Mhm.
Und ich empfinde es auch so, aber es ist eine Realität.
Mhm. Der Thich Nhat Hanh, das ist auch ein berühmter noch lehrender Lehrer. Er hat so einen tollen Vortrag gehalten, kann man auch auf Videos sich anschauen. Bin nicht sicher, ob es genau um Wut ging, aber es ging darum, wenn jetzt wir ein Kind hätten und das wäre sehr wütend über irgendetwas, und wir als Eltern erleben das, dann wissen wir, diese Wut ist mühsam für das Kind. Wir wären wahrscheinlich mitfühlend mit ihm, weil es ist in sich, verliert sich in der Wut. Und es geht eigentlich darum, sich selber wie eine gute Mutter, ein Vater zu sein, dass ich mir selber, hey, ich bin so wütend, mein Gott, das zerreißt mich beinahe. Und sich so selber wie in den Arm zu nehmen mit der eigenen Wut. Die eigene Wut wie umarmen, das ist ein Bild von ihm, was mir stark geblieben ist in diesem Vortrag. So, sich zu wenden selber. Ja. Sonst noch von euch, der etwas sagen möchte oder ergänzt? Gut. Dann lassen wir es für heute damit bewenden. Und ich danke auch für euer Mitwirken. Das war schön heute, dass ihr euch mit Fragen direkt in die Diskussion eingeklinkt habt und wir so im Austausch sein konnten. Ich fand das sehr schön. Dass nicht nur frontal ist, sondern ein Miteinander darüber nachdenken. Das war schön heute. Also auch danke euch fürs Zuhören und Mitmachen.